Hallo und herzlich willkommen zum LVBKH Kosmetik-Business Podcast, deinem Ratgeber für die täglichen Herausforderungen und Probleme als Unternehmerin oder Unternehmer in der Kosmetik- und Beauty-Branche. Wir sind der Landesverband des Bayerischen Kosmetikhandwerks und mein Name ist Eva Ratzisberger. Ich bin Vorständin im LVBKH, seit 20 Jahren selbst Kosmetikerin und Inhaberin eines Top-Rated-Salons in München. Außerdem berate ich Unternehmen zu den Themen Geschäfts- und Markenentwicklung. Heute bei mir ist Max Haselbeck. Er ist Vermögensberater bei der Allfinanz.
Lieber Max, ich freue mich sehr. Wollen wir vielleicht gleich einsteigen? Magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst und warum wir uns heute treffen?
Ja, logisch. Also, mein Name ist Max Haselbeck, mittlerweile 33 Jahre jung. Bin seit fast 14 Jahren in der Branche, habe das damals dual studiert. Ich habe auf der einen Seite klassisch Bachelor of Arts, auf der anderen Seite 4 Ausbildungen. Ich habe bei jeder Ausbildung Finanzmarkt, die man haben kann. Bin auch noch Honorardozent an der Uni. Wir sind aktuell ein Team aus knapp 60 Leuten. Betreuen jetzt nur bei uns um die 25.000 Kunden. Also da ist schon Dampf dahinter. Und ja, du hast mich ja gebeten, über das Thema betriebliche Versicherungen zu sprechen. Vor allem für Kosmetikerinnen, vielleicht die gerade im Start sind oder die auch schon länger dabei sind. Auf was muss man achten? Was machen einfach gute Versicherungen aus? Und ja, da können wir heute natürlich sehr gerne drüber sprechen.
Perfekt, super, da freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt. Ja, lieber Max, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über die betrieblichen Versicherungen für die Selbstständigen, die man, also oder vielleicht nicht nur die betrieblichen Versicherungen, sondern die Versicherungen, die man als Selbstständiger braucht, worauf man achten muss, was man überhaupt braucht, dass man da mal so ein bisschen einen Überblick bekommen.
Alles klar, sehr, sehr gerne. Das Wichtigste natürlich ist erstmal die betriebliche Haftpflichtversicherung. Weil logisch, egal als ob Kosmetikerin oder in was ich mich selbstständig mache, sobald ich Kunden betreue oder einfach eine eigene Arbeit habe, kann es auch einfach auch passieren, dass ich jemanden schädige. Das kann ein Personenschaden sein, es kann ein Sachschaden sein, es kann auch ein Vermögensschaden sein. Vermögensschaden heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden verletze und der selber selbstständig und kann deswegen nicht mehr arbeiten, keine Rechnungen mehr schreiben und sonstiges, dann verliert er ja Geld und deshalb dann quasi Vermögensschaden. Ganz, ganz einfach definiert. Drum, das ist mit Abstand die wichtigste, weil die Privathaftpflicht endet, sobald ich es im Hauptberuf quasi mache. Also gute Privathaftpflichtversicherungen decken auch noch so nebenberufliche Sachen. Also wenn es zum Beispiel eine junge Kosmetikerin sagt, okay, ich mache jetzt so ein Nebengewerbe und ab und an, so samstags habe ich vielleicht ein paar Stunden mein Studio offen und mache da ein paar hundert Euro im Monat. Das kann noch über die Privathaftpflicht abgedeckt sein. Aber weil ich wirklich sage, hey, ich möchte jetzt hauptberuflich Kosmetiker oder Kosmetikerin werden, dann auf jeden Fall die Firmenhaftpflicht. Dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, das nennt sich Inhaltsversicherung. Jetzt fragen sich viele, okay, was steckt denn da dahinter? Jetzt sagen wir mal, du hast jetzt dein Studio schon länger. Das Ziel ist ja auch, dass es wächst. Du hast vielleicht ein Showroom, die Kunden kommen rein, du hast einen Schrank, wo die Cremes präsentiert werden, die Produkte, die du verkaufst. Und ich stelle mal vor, du hättest einen Schaden, Feuer oder einen Leitungswasserschaden oder jemand bricht einfach ein. Also zum Beispiel bei meiner sehr guten Kollegin und Kundin, der Karin Ittlinger, die hat ja mittlerweile ein Studio, das geht über 1,5 Stockwerke, das ist ja riesig. Und die hat da Creme stehen. Die Creme, die ist vielleicht, also die sind winzig, die Packungen aber kosten 80, 90 Euro. Jetzt wenn da jemand einbrechen würde, das wäre für den super einfach, mit der Plastiktüte mal schnell für 1.500 bis 2.000 Euro Cremes zu klauen. Und das ist die Inhaltsversicherung. Das heißt, die Inhaltsversicherung deckt sowohl die ganzen Produkte ab, die man hat, als auch natürlich die Geräte. Wenn man da natürlich spezielle Geräte hat als Kosmetikerin, die können ja auch durch Feuer, Elektrizität, Leitungswasser, Sturm, Einbruch zu Schaden kommen oder geklaut werden etc. Und das ist die Inhaltsversicherung, vergleichbar mit der Hausrat, die ja quasi die Wohnung, die Einrichtung schützt, also von der Couch über den Fernseher etc.
Das ist eben darf ich da kurz einhaken, Max?
Natürlich.
Weil, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Inhaltsversicherung und einer Sachversicherung? Weil es gibt ja für die Geräte auch Sachversicherungen. Decken die dann das Gleiche ab? Und gilt es dann nur für ein Gerät oder wie ist es?
Das ist wieder sehr, sehr gut. Jetzt können wir wirklich in die tiefe Materie. Klar, es gibt auch die Elektronikversicherung. Weil man kann ja auch wirklich als Kosmetikerin, wenn man Laserbehandlungen macht, Geräte kaufen, die ja wirklich viel, viel Geld kosten. Und ich sage immer, sobald ich so eine Investition tätige, lieber einmal öfter nachfahren. Weil wenn das jetzt ein Gerät ist, das zum Beispiel wirklich so teuer ist, so speziell ist, dann macht man das wieder über eine Elektronikversicherung.
Aha.
Also die Inhaltsversicherung, es könnte auch sowas sein wie die Kasse, wie das Telefon, auch der Taschenrechner, Stühle, das ist alles Inhaltsversicherung.
Aber nicht teure Geräte, oder wie?
Die teuren Geräte immer lieber nachfragen. Das sage ich wirklich, weil da kann es wieder sein, dass jede Versicherung unterschiedlich agiert, dass es eine Allianz sagt, okay, wir decken Geräte bis Summe X ab. Die nächste sagt, okay, wir ergänzen das vielleicht oder das haben wir nicht mit drin. Drum da wirklich einmal lieber öfters nachfragen. Was das Entscheidende bei der Inhaltsversicherung aber auch ist, die ist zum Beispiel bei uns bei der Generali gekoppelt mit der Ertragsausfallversicherung. Weil stell dir mal vor, du hättest wirklich ein Feuer in deinem Studio und das muss repariert werden, saniert werden und das dauert einfach Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate. Auch ein Leitungswasserschaden, der kann sich ja auch wirklich ziehen und du kannst in der Zeit nicht arbeiten. Dann erwirtschaftest du auch keine Erträge. Und dafür ist wieder die Ertragsausfall da, die genau definiert, okay, ich habe letztes Jahr so und so viel Umsatz, so und so viel Gewinn gemacht. Und wenn es wegen so einem Schaden, nicht zum Beispiel einen Monat lang oder zwei Wochen, sechs Wochen oder es kann ja auch sehr lange dauern, Dreivierteljahr, ja, Hochwasser hatten wir jetzt hier auch in der Gegend, dann greift eben die Ertragsausfallversicherung.
Greift die auf, wenn ich krank bin oder nur, wenn das durch einen anderweitigen Schaden entsteht?
Auch wieder sehr gute Frage bei Krankheit. Da empfehle ich wirklich, dass ich, wenn ich es kann, gesundheitlich mich privat krankenversichere. Das ist einer der wenigen Vorteile des Selbstständigen. Hat so viele Gründe, aber auf deine Frage fangen wir erstmal so an. Das decke ich über die Krankenversicherung ab, über das Krankentaggeld. Da kann ich ja in der privaten auch definieren und in der gesetzlichen auch. Greift die ab sechs Wochen? Greift die ab dem ersten Tag? Ab wann greift die? Und natürlich, je schneller die greift, desto teurer ist sie vom Prinzip her. Aber wenn wir jetzt schon über Krankenversicherung sprechen, ich empfehle jedem und jeder, wenn es gesundheitlich geht, versichere dich privat. Weil die gesetzliche, zum einen wird sie sehr, sehr teuer mittlerweile für uns. Denn der Angestellte hat es einen Arbeitgeber, der die Hälfte übernimmt. Das haben wir Selbstständigen nicht. Und wenn man es zum Beispiel schaut, auch wirklich die großen Etablierten, wie die TKK, wie die AOK, haben jetzt wieder Erhöhungen gemacht. Sind wir schon bei 17%, 17,5% teilweise. Und wenn jetzt nur von meinem Umsatz schon bis zu der Beitragsbemessungsgrenze, die mittlerweile auch sehr, sehr hoch ist, 17% weggehen und ich gleich versichert bin, und jetzt überspitze ich es mal mit jemandem, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, finde ich das ein bisschen unfair. Also wenn von meinem Konto irgendwo 1100 Euro im Monat weggehen, der andere hat noch nie gearbeitet, wir haben exakt den gleichen Schutz, das ist halt unser Sozialsystem. Und wenn ich mich privat krankenversichere, dann habe ich ja das Leistungsprinzip. Das heißt, ich kann ja genau definieren, was möchte ich denn. Da lege ich besonderen Wert aufs Krankenhaus, auf Zähne, auf alles, auf Chefarztbehandlung. Und es ist nicht an den Gesetzgeber gekoppelt, der immer wieder auch Sachen ändern kann. Vor 30 Jahren waren auch die Brille versichert und die Zähne besser. Sondern ich habe einen festen Leistungskatalog mit der Versicherung. Hier lohnt es sich auch wieder wahnsinnig drauf zu schauen. Ich empfehle auch hier Qualität, weil, ist ja ganz logisch, Eva, wenn du zwei Krankenversicherungen hast, die eine kostet 300, die andere kostet 500 Euro im Monat, bei gleichem Gesundheitszustand. Warum wird denn die eine so viel günstiger sein? Woher könnte es denn liegen?
Naja, und den Leistungen natürlich.
Richtig. Die sagt dann zum Beispiel, okay, also Zahnersatz machen wir schon, aber Zahnbehandlung, wie zum Beispiel Inlays, das machen wir nicht. Also nur, wenn dein Zahn wirklich kaputt ist. Und das, da muss man eben immer ganz genau schauen. Es lohnt sich hier wirklich, einen Spezialisten zu fragen. Das ist ja wie bei der Creme auch. Wenn ich jetzt leichte Pusteln im Gesicht habe, es kann ja so viele Gründe haben. Und warum soll ich jetzt zum Beispiel an die Finanzpriorität in den Spiegel reinschauen und mir denken, ja, und dann ein bisschen googeln, ja, ich glaube, das habe ich. Da gehe ich doch auch zum Spezialisten, die mir dann eben genau sagen kann, daran liegt's. So behandeln wir es. In sechs Wochen soll es weg sein.
Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen, weil ich war, bevor ich privat krankenversichert war, auch freiwillig gesetzlich versichert. Das ist aber schon lange her. Ist es noch immer so, dass die Beiträge der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung abhängig vom Umsatz berechnet werden? Und ist es deswegen so teuer?
Ja, definitiv. Und es gab, das ist jetzt aber schon so 8, 9 Jahre her, eine Gesetzesänderung. Das heißt, jetzt sagen wir mal, du hättest dich jetzt 2022 selbstständig gemacht. Und jetzt machst du dein 2023er Steuer. Und 2023 ist dein Unternehmen schon richtig gewachsen, weil du einfach tolle Kosmetikerin bist, viele Kunden gewonnen hast. Und dein Umsatz ist gestiegen. Dann musst du ja für dieses Jahr Krankenversicherungsbeiträge nachzahlen. Und das musst du für 2024 auch. Und 2025 dann eben vorausschauend auch mehr zahlen. Und das sind dann diese Rechnungen. Das war nämlich vor 10 Jahren nicht so. Da war es eben so, okay. Du hättest für 2023 nachgezahlt, aber nicht für 2024 auch. Und wenn da jetzt eben am Anfang diese großen Sprünge sind, dann könnte es diese schönen Binnenbriefe sein. Bitte zahlen Sie binnen 2 Wochen. Und die können dich wirklich in Schieflage bringen. Es ist eine Gesetzesänderung, die ist so schätzungsweise 8 Jahre ungefähr her, 8, 9 Jahre. Und das muss man wissen.
Ja, ich muss auch sagen, ich war damals wirklich ein bisschen schockiert über die Höhe der Beiträge, weil ich möchte nochmal betonen, es geht ja nicht um den Gewinn. Also die Kosten werden da ja nicht angerechnet, das, was einem letztendlich überbleibt, sondern es geht nur um den Umsatz. Und wenn ich 60.000 Euro Umsatz mache zum Beispiel und habe 55.000 Euro Ausgaben und mir bleiben nur 5.000 Euro als Gewinn, als ganz einfache Rechnung, dann muss ich aber für die 60.000 Euro die Krankenkasse zahlen, obwohl mir nur 5.000 übrig geblieben sind. Und das ist eigentlich schon ein ordentlicher Beitrag. Vor allem, ich glaube, der Maximalbeitrag von der gesetzlichen, der lag damals bei 800 Euro oder so im Monat, gell?
Mhm. Und jetzt ist er bei knapp 1.100.
Boah, okay. Das ist schon heftig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man bei der privaten Krankenversicherung, das ist natürlich auch kein Schnäppchen, vor allem wenn man gute Leistungen hat. Und das ist doch auch so, Max, dass die später dann teuer wird und dass sie vor allem für uns Frauen aufgrund Schwangerschaft und so weiter sowieso auch teurer ist als für Männer, oder? Kannst du da mal was erzählen, auch zur Beitragsentwicklung?
Bei der privaten Krankenversicherung ist es so, hier kommt wieder auf eine gute Beratung drauf an. Die Ersparnisse, die ich am Anfang habe. Weil, jetzt sagen wir mal, du bist eine richtig super Kosmetikerin. Und wärst jetzt mit der gesetzlich freiwillig versichert und wärst dann mit der Pflegeversicherung beide knapp 1.100 Euro, sagen wir mal. Und du bist jetzt aber privat krankenversichert und bist jetzt nur bei 600 Euro. Dann hast du ja 500 Euro mehr jeden Monat. Und jetzt kommt es auf eine gute Beratung an, dass du diese 500 Euro, zumindest einen Teil davon, investierst in eine ganz klassische Rentenversicherung, Lebensversicherung, von mir aus auch ein Vorsparer, das andere dabei im Vorteil, dass es ja ein Leben lang geht, um im Alter die Mehrbeiträge nur durch diese Lebensversicherung aufzufangen. Weil klar, wenn du jetzt 100 oder 200 Euro davon wegsparst und dann im Rentenalter 6, 7, 800 Euro jeden Monat nur aus dieser Lebensversicherung bekommst, dann ist damit deine PKV im Rentenalter schon nahezu komplett gezahlt. Das heißt, die Ersparnis, die ich am Anfang habe, darf ich eben nicht verkonsumieren, sondern muss einen Teil davon arbeiten lassen. War logisch, wenn man das nicht macht, die Fälle habe ich auch gesehen, dann bis hinten raus massiv teuer und ich komme dann auch nicht mehr aus der PKV raus. Ab dem 55. Lebensjahr ist der Zug ja abgefahren.
Und ich glaube auch, wenn man über 60.000 Euro oder so verdient als Angestellte, muss man auch automatisch sich privat krankenversichern, oder? Oder wie war das?
Dann hat man die Möglichkeit als Angestellter.
Also, aber man muss nicht. Okay.
Dann habe ich eben die Möglichkeit als Angestellter rauszugehen.
Und wenn man jetzt mal sagt, viele von uns aus der Kosmetikbranche sind ja Frauen. Mit welcher Beitragsentwicklung muss ich da ungefähr rechnen? Womit fange ich ungefähr an? Und was kostet es mich dann im Alter ungefähr?
Also hier kommt es wieder bei der privaten Krankenversicherung. Gibt es mehrere Faktoren. Klar, der Gesundheitszustand. Jetzt sagen wir mal, die oder derjenige ist vollkommen gesund, weil Risikozuschläge aufgrund von Asthma oder sowas, das lassen wir jetzt mal raus. Dann ist natürlich der Punkt, je jünger man ist, desto günstiger ist die Versicherung. Also wenn jetzt eine Kosmetikerin mit 22 sich versichert, die kriegt es wahrscheinlich schon für 250 bis 350 Euro in einen guten Tarif zu bekommen. Während jetzt zum Beispiel die Anfang 30-Jährige vielleicht schon 100 oder 150 Euro mehr zahlen muss. Und hier muss man wirklich immer bedenken, Eva, ich vergleiche es jetzt mal kurz mit dem Automarkt. Es gibt Versicherungen, die sind super günstig, aber es ist halt dann wie ein Auto ohne Klimaanlage, ohne Navi, ohne irgendwas. Und da gibt es halt BMW, Mercedes, Porsche als private Krankenversicherung, die halt alles übernehmen. Ich habe mich zum Beispiel auch für einen Top-Tarif entschieden. Bin bei der DB-Car, kann ich aber auch kurz wirklich erwähnen. Aber da bin ich halt super zufrieden mit. Also ich hatte einmal eine kleinere Zahngeschichte. Ich habe Indes gebraucht, waren aber gleich bei 4.500 Euro von der Rechnung und es wurden halt 98,5% übernommen. Wenn ich jetzt gesetzlich krankenversichert gewesen bin in dieser Situation, der hätte gar nichts übernommen. Weil sie Zahnarztpraxis, Maximilianstraße München, da war dann ein Zahntechniker und hat sich die Farbe angeschaut. Es war halt picobello alles, aber logisch, wenn du diesen Service haben möchtest, zahlst du ihn entweder selber, das gesetzlich Krankenversicherter, mit einer schlechten, also günstigen Privatversicherung, zahlst du eventuell auch einen Großteil davon. Und wenn du dich top versicherst, dann bist du eben tiefenentspannt. Und das geht ja auch weiter mit dem Krankenhaus zum Beispiel. Habe ich ein Mehrbettzimmer, ein Zweibettzimmer oder ein Einbettzimmer? Jetzt muss man sich ja vorstellen, Deutschland wird immer älter. Das heißt, auch die Krankenhäuser werden voller. Es wird irgendwann 6- und 8-Bettenzimmer auch geben. Stell dir mal vor, du möchtest dich erholen, Eva. Und jetzt bist du in einem 8-Mann-Zimmer drin. 5 schlafen gerade, die schnarchen, einer schaut Fernsehen und 2 haben Besuch. Und du bist die 9. oder die 8. in dem Zimmer. Das hat dann mit Erholung nichts zu tun. Aber diese Situationen werden kommen. Das ist faktisch garantiert. Und die Beitragsentwicklung ist unterschiedlich. Also jetzt aktuell haben wir größere Sprünge, aber durch den ganzen Markt, durch die Inflation etc. Es gab aber auch Jahre, wo die Beiträge komplett stabil geblieben sind. Auch bei mir ist seit 2016 krankenversichert, also privat krankenversichert. Bedenke aber, jedes Mal, und das passiert eigentlich jedes Jahr, wird in der gesetzlichen die Beitragsbemessungsgrenze erhöht. Und das ist schon mal wie eine Beitragserhöhung. Und die Zusatzbeiträge zum Beispiel in diesem Jahr sind auch kräftig gestiegen. Also du hast die Beitragserhöhungen in der gesetzlichen genauso.
Und lass uns doch nochmal über die Zähne sprechen, weil das ja ab einem gewissen Alter fast bei allen Leuten, die ich kenne, irgendwann mal ein Thema geworden ist, dass man das Gebiss sanieren musste und so weiter. Worauf sollte man da jetzt achten, wenn man eine private Krankenversicherung abschließt, dass diese ganzen Zahngeschichten auch gedeckt sind? Was ist da wichtig?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich hatte letztens eine Schulung, da kam die Zahl, dass ein Durchschnittsdeutscher, ich meine, es waren 14,3 Zähne in seinem Leben erneuert bekommt. Also ja, nicht alle Zähne, aber im Schnitt 14,3 der zweiten Zähne werden erneuert. Und worauf kommt es an? Im Zahnbereich gibt es Zahnbehandlung und Zahnersatz. Zahnbehandlung ist sowas, wie gesagt, Inlays. Das heißt, der Zahn an sich ist noch gut, aber vielleicht bei mir, ich weiß aber das Beispiel, war es Zahn zwischen Karies. War im absoluten Anfangsstadium. Die haben gesagt, Max, wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre merkst du nichts, aber irgendwann wird es ausbrechen und dann wird es wehtun. Darum machen wir es lieber gleich. Und das waren Inlays. Die Inlays, das ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie kleine Tic-Tac-Stückchen. So sah das aus. Und da wird nur ein Teil des Zahnes repariert, aber alles, was gesund ist, bleibt auch erstmal drin. Weil es gibt nichts Besseres wie ein natürlicher Zahn. Und das ist eben Zahnbehandlung. Zahnersatz ist, okay, wir knallen wirklich neue Zähne rein, ganz vereinfacht gesagt. Und billige haben zum Beispiel nur den Zahnersatz, aber nicht Zahnbehandlung. Und da muss man auch wieder schauen, billige haben vielleicht nur die normale Gebührenordnung für Ärzte und die guten gehen auch darüber hinaus. Also wenn man wirklich mal einen Spezialisten braucht, bis zum 3,5-fachen und wenn es wirklich was Kompliziertes ist, vielleicht sogar über das 3,5-fache hinaus. Das heißt, ich kann dann wirklich zu den Top-Fachmännern gehen in Deutschland, Österreich, Schweiz und kann mich da behandeln lassen. Und da ist eben auch wieder die nächste Frage bei den Günstigen. Die sagen dann zum Beispiel, okay Eva, ich übernehme nur 70% der Rechnung oder die Hälfte oder 30% und bei mir zum Beispiel sind es 100%. Also ich gehe zum Zahnarzt, lass mich da behandeln, bekomme 100% erstattet.
Ja, was ja natürlich bei den Zähnen, wo wirklich gleich mal 5-stellige Summen auch beieinander sind, ist es schon ein ordentlicher Betrag, der dann von der Versicherung auch übernommen wird. Ne?
Also lohnt sich. Ich sage auch immer im Kundengespräch, die älteren Menschen laufen nicht mit einer Zahnlücke rum, weil sie es so schick finden, wenn sie lächeln und da eine Lücke ist. Sondern, wie du gerade richtig gesagt hast, weil Zähne unfassbar teuer sind. Ja. Und was es vor allem teuer macht, wenn du jetzt im vorderen, also im lächelnden Bereich bist, dass die Farbe angeglichen wird, dass die Form angeglichen wird. Weil kennt man ja auch 80er, 90er Jahre, wenn da halt im vorderen Bereich Zähne ersetzt werden, das erkennt man. Den vielleicht einen grauen Rand, eine andere Farbe. Und heutzutage, das ist der Wahnsinn, wie weit die Technik ist. Also die können das wirklich, die machen das so, dass dein Schneidezahn exakt aussieht wie davor. Die machen sogar diese Vorher-Nachher-Fotos. Und du erkennst keinen Unterschied. Also so weit ist die Technik. Was auch ein entscheidender Punkt ist, ich habe ja gesagt, jetzt bei mir 100% der Zähne werden übernommen. Warum habe ich dann vorhin gesagt, 98,5% der Rechnung wurde übernommen? Wegen der Selbstbeteiligung. Das ist auch ein entscheidender Faktor. Wenn ich jetzt 3.000 Euro Selbstbeteiligung mache, dann muss ich halt von der Zahnrechnung auch die ersten 3.000 Euro zahlen. Wenn ich jetzt nur 750 mache oder 375 mache, ist es was ganz anderes. Dann wird aber auch die Versicherung teurer. Und ich zum Beispiel habe eine prozentuale, die ist bei 400 maximiert im Jahr, aber auf 10%. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rechnung habe von 400 Euro und ich reiche die ein, dann habe ich 10%, also 40 Euro SB, 360 werden übernommen. Und so, wenn ich die 400 Selbstbeteiligung voll habe, dann wird 100% übernommen. Das ist auch wieder eine Tarifart, die es gibt. Und das ist halt auch cool, dass du nicht diese absoluten Dinger hast, okay, die ersten 750 zahlst du direkt, sondern ab dem ersten Euro bekommst du schon die Leistung und prozentual hast du die Selbstbeteiligung eben auf Betrag X maximiert.
Ach, das ist ja interessant. Das finde ich wirklich toll, weil bei mir ist es nämlich so, ich habe 1.000 Euro Selbstbeteiligung und ich mache es dann tatsächlich immer so, dass ich ein, zwei Jahre dann versuche, gar nicht zum Arzt zu gehen oder keine Rechnungen einzureichen und lasse dann alles zusammenkommen und gehe dann in dem einen Jahr, damit sich das überhaupt lohnt, dass ich diesen Tausender investiere. Also insofern, wenn es da so prozentuale Beteiligungen gibt, die dann nach oben aber auch noch eine Grenze haben, wo man sagt, okay, so und so hoch ist die Selbstbeteiligung insgesamt an Euros, aber nicht mehr. Das finde ich ja richtig toll, das wusste ich auch nicht.
Ja,
und dann? Und um jetzt nochmal auch auf die Beiträge zurückzukommen, dass man da dann weiß, ungefähr, wie sich das entwickelt. Also wenn ich jetzt eine normale, gesunde Kosmetikerin bin, wo fange ich ungefähr an, wenn ich was Vernünftiges habe und wo endet es dann im Alter?
Also sagen wir mal, der Anfang 20-Jährige wird zu Beginn, also jetzt reden wir wirklich von den richtig guten Tarifen, rein vom Bauchgefühl, also zwischen 300 bis 500, dann bist du wirklich im wirklich guten Segment schon. Und jetzt bleibst du ein Leben lang in der privaten und wirst 80, 90 Jahre alt, sowas. Ich habe jetzt da keine konkrete Zahl, aber rein aus der Erfahrung würde ich sagen, es verdreifacht sich. Das heißt, wenn du jetzt so mit 400 bis 500 startest, dann wirst du irgendwo zwischen 12 bis 1500 in deinen letzten Lebensjahren sein. Aber bedenke immer, wenn du gesetzlich wärst und dein Studio läuft gut, dann bist du schon sofort bei 1100 Euro. Dann vielleicht dieser drauf bei 1150, weil die Beitragsbemessungsgrenze wieder erhöht wird. Und auch 100, 150.000 Euro Umsatz, wenn ich Produktverkauf dann mache, im Studio meine Stammkunden habe, das geht ja dann auch mit der Zeit relativ schnell. Wenn ich sage, okay, ich habe Cremes und ich habe da meine 20, 30, 50 Stammkunden, die jeden Monat ihre Cremes verwenden, dann habe ich ja auch hohen Umsatz. Marge ist wie was anderes, aber der Umsatz ist ja da. Und drum ein Teil davon nur sparen, um im Alter diesen Mehrbeitrag aufzufangen. Und wenn man das macht, hat man überhaupt kein Problem. Weiß aber, mit 70 und 80, für dich eine Zahl oder für euch eine Zahl, in den letzten 5 Jahren eines Menschenlebens produziert man so viel Kosten wie das komplette Leben davor. Weil dann geht die Intensivmedizin los, bis hin zur Palliativmedizin. Und wenn ich da aber weiß, ich bin privat versichert, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Wenn du möchtest, kann ich da sogar ein konkretes Krankheitsbeispiel geben, was wir nämlich hatten. Bei einem Kollegen von mir, die Stiefmutter, hat der ein Aneurysma in der Anbahnung. Und die Ärzte haben gesagt, okay, wir müssen einen ganz speziellen Punkt erwischen, um das zu behandeln, und dann ist es kein Thema. Und dafür ist sie ins MRT gekommen. Die war privat versichert, weil sie Lehrerin war. Die ist 2-mal am Tag ins MRT gekommen. Und ihre Bettnachbarin war gesetzlich krankenversichert, hatte das Gleiche. Und die Gesetzliche hat damals 2 in der Woche übernommen. Und das heißt, bei der einen konnten sie 2-mal in der Woche nach, schon bei der anderen 14-mal. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Und das sind halt die Unterschiede.
Das kann ich auch aus meinem eigenen Leben bestätigen. Also sowohl was die Leistungen im Pflegeheim auch betrifft, ist ein Riesenunterschied, auch was man dann kriegt an Ausstattung und so weiter. Und wir hatten auch in der Familie den Fall von einer Krebsbehandlung, wo es dann auch um alternative Therapien ging oder auch um Behandlung im Ausland und so. Das hat die private Krankenversicherung alles übernommen. Und wenn man das verglichen hat, was die gesetzlich Versicherten bekommen haben, war das kein Spaß. Und vor allem, ich finde, wenn man sich eh schon in einer Ausnahmesituation und in einer existenziellen Krise befindet, dann sollte wenigstens für die Behandlung gesorgt sein und sollten wenigstens diese Dinge geregelt sein. Also tut einem auf jeden Fall, glaube ich, gut. Insofern muss ich da schon sagen, dass auch das Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass ich da schon auch so ein bisschen mir gedacht habe, ja, wir haben in Deutschland leider wirklich zwei Klassenmedizin. Das wäre aber jetzt ein anderes Thema, das liegt an unserem System. Aber generell, generell ist es dann wahrscheinlich tatsächlich so, dass wenn man bedenkt und wenn man sich dessen bewusst ist, dass die private Krankenversicherung halt einfach dann teurer wird und man sich die Beträge zurücklegt, dass man eigentlich fürs gleiche oder ähnliche Geld bessere Leistungen bekommt.
Also ich kann auch wirklich, weil wir drüber reden, jeder und jedem empfehlen, wenn er sich wirklich selbstständig macht, schau, dass du in die private Krankenversicherung kommst. Weil die gesetzliche, das System ist vom Grundprinzip über 150 Jahre alt. Das war ja Bismarck, die Sozialversicherungen. Und auch wenn man jetzt die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre betrachtet, da haben 6, 7, 8, 10 Beitragszahler einen Kranken oder einen Rentner gedeckt. Das ist ja simultan zur gesetzlichen Rentenversicherung. Jetzt sind es 3 für einen. Irgendwann wird es einer für einen. Und das ist ja faktisch gar nicht mehr machbar. Und jetzt hast du aber in der Krankenversicherung den Wahnsinns-Turbo, weil ich es ja schon gesagt habe, hinten raus werden die Leute krank. Hinten raus kommen die Kosten. Und wenn jetzt die ganzen Babyboomer 60, 70, 80 werden und dann noch dieser Booster greift, man kann von denen, die dann arbeiten werden, jetzt sagen, 35% von deinem Brutto gehen nur in die Krankenversicherung, um das aufzufangen. Das heißt, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird die Politik nur eine Möglichkeit haben, und das ist, alle Leistungen runterzuschrauben, damit es überhaupt noch tragbar ist. Weil auch jetzt muss die gesetzliche Krankenversicherung schon von Steuergeldern gestützt werden, und zwar enorm. Und wenn alle Beitragszahler von heute auf morgen nicht mehr einzahlen würden, würden die Reserven exakt für 6 Tage reichen. Unfassbar. Dann wäre die deutsche gesetzliche Krankenversicherung pleite. Das sind spannende Zahlen. Und drum, wenn ich jetzt mich auch nicht privat versichern kann, dann zumindest zusatzversichern. Ist auch schon ein Riesenvorteil. Wenn ich jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen mich nicht privat versichern kann, aber Zusatz geht auch in irgendeiner Art. Aber einfach schauen, dass ich die Gesetze entweder komplett verlasse oder mit einem super Mantel einfach noch außenrum schütze. Weil die eigene Gesundheit ist das Wichtigste.
Bitte?
Weil die eigene Gesundheit ist immer noch das Wichtigste.
Mhm, absolut. Ja, vor allem auch, wenn man selbstständig ist, ist man ja auch existenziell davon abhängig, von der eigenen Leistungsfähigkeit. Ne?
Kommt jetzt, ja.
Was mich auch noch interessieren würde, wie finde ich denn raus, wie zuverlässig solche Versicherungen sind? Weil ich habe gesehen, es gibt ja die ganz normalen Versicherer, die jeder kennt, die großen Versicherungen. Aber es gibt eigentlich auch kleinere, unbekanntere Versicherungen, die aber zum Teil relativ innovative Ideen haben. Wenn ich jetzt sowas in Erwägung ziehe oder generell, worauf muss ich denn achten bei der Auswahl meines Krankenversicherers?
Da gibt es jetzt wirklich wieder mehrere Möglichkeiten. Also zum einen mit den Youngsters, mit den Newcomern, die Kleinen, die es beginnen, die können wirklich super sein, klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 5 oder 10.000 Kunden jetzt habe oder ob ich 3, 4, 5, 6 Millionen Kunden habe. Das ist ein Kollektivprinzip ja schon mal. Dann gibt es wirklich gute Testportale oder eben auch bei Experten, auch bei mir, ja, bei uns nennt sich das Marktbeobachtung. Wir haben Leute in der Zentrale, die nichts anderes machen, als jeden Tag Tarife anzuschauen und dann einfach diese Übersichten sich anzuschauen. Okay, was haben die, was haben zum Beispiel wir oder was hat der Newcomer, was hat die Allianz, ich nehme mal halt die Großen jetzt. Und da sich wirklich einlesen, weil man muss sich immer vorstellen, diese Versicherung habe ich ein Leben lang. Und was ganz wichtig ist, ist, dass es einen offenen Behandlungs- oder Leistungskatalog gibt in der privaten Krankenversicherung. Was bedeutet das? Sollte in 5 oder 10 Jahren irgendeine Firma eine super Erfindung haben, um Krebs heilen zu können oder irgendeine andere Krankheit, dieser medizinische Fortschritt, da möchte ich einen offenen Leistungskatalog haben, dass das auch in meinen Tarif mit reinkommen kann. Ein geschlossener heißt, okay, wir nehmen jetzt den medizinischen Standard von 25 und den ziehen wir durch. Und offen heißt, okay, wenn irgendwas Neues kommt, dann, klar, prüft es immer die Krankenversicherung, aber dass es auch in den Leistungskatalog mit reinkommen kann. Und das sind alles so Faktoren. Darum, Eva, was ich wirklich jedem empfehle, geht zu irgendeinem, der sich wirklich auskennt, dem man vertraut und der sich auskennt. Weil er allein schon auch mit einem gemeinsam dann diese Sachen sich anschauen kann. Weil es gibt wahnsinnig viele Stellschrauben. Die einzige Versicherung in Deutschland, die Pflicht ist, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung. Alles andere ist optional. Die Kfz-Haftpflichtversicherung muss 100 Millionen Euro Schadensdeckung haben, weil der größte Kfz-Schaden bisher 42 Millionen waren in Deutschland. Und alles andere ist optional. Und das ist, wenn ich nur für einen Schnitzel zahlen möchte, kann ich keinen Steak erwarten. Und die Leistungsunterschiede sind gigantisch. Drum Testportale, Leistungsvergleiche, Experten, sich einlesen, um dann Entscheidungen zu treffen. Weil wie gesagt, wechseln wird irgendwann schwierig, weil du baust da Rücklagen auf. Und der Gesundheitszustand, klar, alles, was du hast, musstest du ja bei der neuen auch wieder angeben. In der neuen privaten Krankenversicherung wärst du älter, der Beitrag wäre wieder höher. Drum schaut man schon, was ich heute abschließe, sollte super sein, sollte ich auch durchziehen bis zum Ende.
Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir schon bei der privaten Krankenversicherung sind, für die wir Rücklagen bilden müssen, dann lass uns doch auch mal über die Altersvorsorge für Selbstständige sprechen. Was gibt's denn da zu wissen?
Zum einen haben wir den Wahnsinnsvorteil, dass wir nicht in die gesetzliche Rente einzahlen müssen. Es ist mittlerweile so, bei einem klassischen Angestellten, wenn er 500 Euro in die gesetzliche Rente einzahlt, wird im Schnitt 4 Euro für ihn angelegt, 496 Euro hier ins Kollektiv rein. Und es gibt immer wieder diese schönen Gesetze, sind sich dann Beitragsentlastungsgesetz etc., was die Politik immer macht, was nichts anderes bedeutet, wie dass das Rentenniveau sinkt. Jetzt muss man aber auch bedenken, wenn ich selbstständig bin und nicht in die gesetzliche Rente einzahle, dann werde ich auch keine gesetzliche Rente hinten rausbekommen. Das heißt, ich muss mich privat absichern. Und hier ist aber wieder der Vorteil, wenn ich 500 Euro für mich privat weglege, dann lege ich 500 Euro privat für mich weg. Und zwar für eine Eva, einen Max oder einen Thomas, je nachdem, wie er heißt. Und hier gibt es auch wieder mehrere Sachen. Zum einen, es gibt Alterversorgungen, die steuerlich wahnsinnig begünstigt sind. Die kann man nutzen, immer wieder gewisse Spielregeln. Die kann ich dann wieder kombinieren mit welchen, die ich zum Beispiel steuerlich nicht geltend machen kann. Klassische Lebensversicherungen, dafür aber hinten raus nahezu keine Steuer zahlen muss und sehr flexibel bin. Mache ich Kapitalauszahlung, mache ich Rentenzahlung, mache ich eine Mischform. Aber das Entscheidende ist erstmal tun. Tun und so früh wie möglich beginnen. Für dich, Eva, wieder eine Zahl. Der 30-Jährige muss das Doppelte vom 20-Jährigen schon sparen, um aufs Gleiche zu kommen. Und der 40-Jährige das Doppelte vom 30-Jährigen. Oder eine weitere, das ist auch super spannend. Wenn heute ein 20-Jähriger beginnt, der monatliche Betrag ist wurscht, spart bis zum 30. weg und stellt es beitragsfrei bis zum 67. Und eine zweite Person fängt mit 30 an mit dem gleichen Beitrag, dann muss die zweite Person es bis zum 67. durchsparen, um aufs Gleiche zu kommen. Das ist an sich Zinseszinseffekt. Laut Albert Einstein das achte Weltwunder. Weil Vermögen ist Zeit mal Geld, aber man muss hier wirklich den Zeitfaktor exponentiell sehen. Das ist ja wie jeden Tag ein Cent, der sich verdoppelt. Dann bist du nach 28 Tagen, meine ich, bist Millionär. Also drum, früh anfangen, steuerlich optimiert, aber auch flexibel beides nutzen, in der richtigen Höhe anpassen, wenn ich mehr verdiene, mir die Möglichkeiten aber schaffen, wenn ich zum Beispiel schwanger werde, mal ein Haus baue, einfach als das Beispiel, oder auch durch Krankheit ist einfach, wenn es mal finanzielle Engpässe gibt, dass ich das vielleicht auch wieder runtersetzen kann, befristet beitragsfrei setzen kann, mir Geld rausnehmen kann. Das sind wirklich diese wichtigen Faktoren. Aber das ganz Entscheidende ist tun. Wenn du ein Leben lang selbstständig bist, du gehst in Rente, du hast 0 Euro vom Staat. Du kriegst nicht mal einen Rentenversicherungsbescheid. Ich bin 33. Ich habe noch nie einen Rentenversicherungsbescheid bekommen, weil ich habe Abitur gemacht, dual studiert und seitdem bin ich selbstständig. Also ich bekomme 0 Euro. Ich habe 0 Punkte. Es ist völlig wurscht, wenn ich mit 62 oder mit 67 gehe. Die können mir nichts abziehen, weil ich hier nichts bekomme.
Und wie viel Geld braucht man denn so am Ende des Lebens, wenn man in Rente gehen will?
Das ist wieder was im Beratungsgespräch, wo man individuell natürlich durchspricht. Möchtest du ein heutiges Nettoeinkommen haben? Soll es mehr sein? Kann es weniger sein? Und was man auch immer im Hinterkopf natürlich auch bedenken muss, das ist, ich sage immer, die hässlichste Form des Geldverdienens, aber auch Thema Erbschaften. Natürlich, ich hatte schon Kunden, Landwirte, die werden hektarweise Grund erben, die Millionen wert sind. Die sind abgesichert. Oder wenn die Eltern 4 Wohnungen und 3 Doppelhäuser haben oder 3 Mehrfamilienhäuser, kann auch wenig passieren. Aber jetzt sehen wir mal den ganz durchschnittlichen, der vielleicht nicht so viel erben möchte. Schaue ich immer, okay, das heutige Netto, reicht dir das? Sagst du vom Lifestyle her, das reicht dir? Und dann muss man die Inflation mit einberechnen, dass das Netto von der Kaufkraft her gleich ist, wenn er oder sie in Rente geht, dass er quasi den gleichen Lebensstandard hat wie jetzt. Weil, Eva, du musst dir eins denken, als Rentnerin oder als Rentner hast du viel mehr Zeit, um Geld auszugeben. Du kannst ja auch dienstags um 14 Uhr mit deinen Mädels Aperol trinken. Es kann nicht nur, oder es muss nicht nur am Wochenende oder abends sein, weil du kannst ja jeden Tag immer machen, was du möchtest. Du kannst monatelang verreisen, weil du musst dir niemanden fragen. Kommt das, was du immer bedenken.
Okay. Und welche Möglichkeiten gibt es da jetzt zum Beispiel, sich fürs Alter abzusichern? Also was wären da Optionen?
Eins davon, wenn man wirklich über die Selbstständigen spricht, nennt sich Basisrente oder HÜRUP. HÜRUP hat 2 Spielregeln. Das eine ist, es ist ein fester Sparer. Das heißt, jeder Euro, der reingeht, bleibt auch drinnen. Dafür ist es aber auch insolvenzgeschützt. Das heißt, solltest du mit deiner Firma wirklich pleite gehen, bleibt dieser Vertrag bei dir, jeder Euro bleibt in der Familie. Und die 2. Spielregel ist, du kannst es dir hinten raus nur als lebenslange Rente auszahlen lassen, wie eine vermietete Wohnung. Dafür ist es aber so, dass du es zu 100% steuerlich geltend machen kannst. Das heißt, jeden Euro, den du rein investierst, der macht dich vom Finanzamt um 1 Euro ärmer. Und da sparst du dir die Steuern drauf. Und das sogar relativ hoch. Ich habe es nicht gerade ganz im Kopf, aber um die 26.000 als Lediger und 53.000, 54.000 verheiratet. Also du kannst es auch wirklich hoch machen. Und der RÜRUP hat für uns Selbstständigen den Vorteil, ich mache den ganz oft, monatlich gar nicht so hoch, aber dann sage ich zu den Selbstständigen, schau im November, wie ist dein Jahr verlaufen? Wenn du mehr Umsatz gemacht hast, müsstest du Steuern nachzahlen. Und bevor du das machst und dir vielleicht, ich sage es überspitzt gesagt, den 3. Laptop kaufst, um irgendwas zum Abschreiben zu haben, investiere es lieber da rein, weil du kannst jeden Euro zu 100% sofort steuerlich geltend machen in diesem Jahr und machst dich ja für die Zukunft selbst reicher. Weil es ist ja deine Altersversorgung. Und das kombiniere ich gerne, dass ich sage, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel 300 Euro in den RÜRUP rein investieren, das kann man dann ja ausrechnen, über Steuerprogramme, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, sparst du dir im Monat 100 Euro Steuern. Dann hast du mit den 100 Euro Ersparnis 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du verkonsumierst es. Machst mit deinem Lebenspartner schöne Sachen, isst Essen, shoppen oder investierst es wieder ins Studio. Möglichkeit Nummer 2 ist, und jetzt macht man es finanzstrategisch clever, du reinvestierst es. Das heißt, du schaffst einen zweiten Vertrag, der rein vom Finanzamt getragen wird. Du sparst 300 Euro in den RÜRUP, sparst dir dadurch 100 Euro Steuern und diese 100 Euro investierst du in irgendwas Flexibles. Fonds, ETFs, eine klassische Lebensversicherung, was immer du möchtest. Und da kannst du auch jederzeit Geld rausnehmen, wenn du es bräuchtest, hast hinten raus die Möglichkeit, Kapital zu nehmen, Rente oder Mischform, bist ja völlig frei. Aber dann wird es ein Konzept. Dann ist es Beratung. Dann ist es nicht ein Produkt, sondern es ist wie im Kosmetikbereich auch. Du hast ja nicht nur eine Creme, die alles kann, sondern du brauchst dann vielleicht Peeling und Vorbehandlung, Nachbehandlung etc. Und so ist es hier auch. Also eine Mischung aus steueroptimiert, aber trotzdem flexibel. So früh wie möglich beginnen. Ganz entscheidend, jeder Euro zählt. Bei den meisten kannst du 25 Euro einsteigen. Und wenn du 100, 200, 300 machst, kommen schon tolle Ergebnisse raus, wenn du früh genug beginnst. Also beim Angestellten, wenn Sie mich immer fragen, Max, was soll ich denn machen? Gibt es einen ganz vereinfachten Leitsatz. 10% vom Netto sind Pflicht, ab 10% vom Brutto wird's Kür. So ganz vereinfacht gesagt. Für einen, der jetzt immer zwischen 20 bis 35 ist. Aber auch für danach. Der Zug ist nicht, nur weil ich jetzt 45 bin, ist der Zug nicht abgefahren. Wenn ich 65 bin, ist das. Klar. Aber wenn ich jetzt 45, 40 bin, 35 bin, überhaupt kein Thema.
Und wie ist es dann, Max, wenn ich mir die Rente dann später auszahlen lasse, muss ich dann diese Auszahlungen als eine Art Einkommen versteuern?
Kommt wieder darauf an, was ich mache, weil es gibt ja verschiedene Rentenschichten in Deutschland.
Bei der Rürup,
kommt es dann darauf an, in welchem Jahr, dass ich in Rente gehe. Zum Beispiel, wie es bei mir, ich bin Jahrgang 91, das heißt, ich werde irgendwo 2058 in Rente gehen. Da werden es dann nahezu 100% sein. Aber bis dahin hast du auch die Freibeträge etc. Eine vermietete Wohnung bis dahin, wenn die schon abgeschrieben ist, müsstest du die Mieternahme auch steuergeltend machen. Also der Staat ist da ja clever. Wenn ich jetzt eine klassische Rentenversicherung mache, geht es wieder nach dem Kohortensystem. Jetzt nehme ich mal klassisch dritte Schicht, neben Versicherung. Wenn ich mit 67 in Rente gehe, muss ich 17% davon steuerlich geltend machen. Das heißt, jetzt nehmen wir mal den Freibetrag von heute. Ich würde aus dieser Rente 2.000 Euro im Monat rausbekommen. 17% sind 340 Euro, die ich davon steuerlich geltend machen muss. Mal 12 Monate sind es 4.080 Euro, die quasi auf ein zu versteuerndes Einkommen obendrauf kommen. Da bin ich aber weit unterm Freibetrag. Das heißt, die 2.000 Euro ist wie eine Nettorente. Und wenn ich ja verheiratet bin, verdoppelt sich ja auch der Freibetrag. Also das ist wieder eine Berechnung, wo man einfach schauen muss, okay, was verdient er? Kriegt er eine gesetzliche Rente? Ja oder nein? Was wird er in der Rente dann bekommen? Das sind Rürup, kann ich jetzt viel steuerlich geltend machen, muss aber hinten raus mehr steuerlich angeben, je nachdem, weil ich in Rente gehe. Dritte Schicht wird jetzt eben rein vom Netto bezahlt. Dafür zahle ich auch hinten raus keine Steuern. Und darum ist immer eine Kombination sehr sinnvoll. Mit dem einen drücke ich jetzt die Steuer, wo mein Einkommen hoch ist. Das, was ich mir in Steuern spare, reinvestiere ich, wo ich hinten raus kaum Steuern zahle. Und dann ist wieder ein Konzept.
Man braucht quasi eine clevere Strategie.
Ist so. Also es gibt in Deutschland so coole Sachen, die man machen kann, wenn man sie kennt. Und zum Beispiel, den Rürup nutzen gerade mal 6% der Deutschen aktuell. Weil auch die Angestellten denken sich immer, das ist ja nur was für die Selbstständigen. Nein, das ist auch was für Angestellte, die können das genauso nutzen. Jeder, der in Deutschland Steuern zahlt, kann sich in Deutschland Steuern zurückholen. Da muss er nur die Spielregeln kennen. Und drum, durch diese Kombination, hebe ich die aber wieder zu einem großen Teil auf. Dann wäre ich vermögend.
Verstehe. Und gibt es sonst noch private Dinge, Versicherungen, um die ich mich kümmern muss als Selbstständiger? Oder sind das jetzt so die zwei wichtigsten?
Also als Selbstständiger, du hast deine Firmenversicherungen, also Haftpflicht, Inhalt, Ertragsausfall, Elektronikversicherung eben, Werksverkehr und sowas. Jetzt als Kosmetikerin hat man ja weniger. Also das ist ja nicht so, dass du mit 5.000 Euro Cremes im Kofferraum durch die Gegend fährst. Das hat man ja eher weniger. Dann kümmere dich um eine gute Krankenversicherung, wenn du dich privat krankenversicherst. Und denk daran, kümmere dich um eine gute Altersversorgung. Fang früh an. Es ist bei allen Punkten, je früher du anfängst, desto günstiger ist deine private Krankenversicherung und desto weniger musst du investieren für deine Rente, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen. Und das sind jetzt mal die drei Elementaren. Und dann, logisch, gibt es doch die privaten Sachen, wenn ich ein Haus habe, eine Wohnung, Haushalt, Haftpflicht, Glas, Unfall, Wohngebäude. Aber das sind ja wirklich die rein privaten, die ja vom Grundsatz her jeder braucht, der einen Wohnsitz hat in Deutschland. Und drum, das sind jetzt eigentlich die drei entscheidenden Themen.
Okay. Da würde ich dann auch gerne nochmal auf die betriebliche Haftpflicht zurückkommen, weil da sind wir jetzt am Anfang ein bisschen abgeschweift.
Ja, kein Thema.
Genau. Also wir haben ja gesagt, die betriebliche Haftpflichtversicherung, das ist die allerwichtigste Versicherung, die ein Selbstständiger braucht.
Ja.
Und dass es da auch die Inhaltsversicherung geben soll, wenn jetzt zum Beispiel Feuer, Wasser, Einbruch, also quasi die Dinge, die in meinem Ladengeschäft sind.
Ja.
Kosmetikstudio, zum Beispiel das Telefon, das EC-Kartengerät, irgendwelche Möbel, die Liege und so weiter. Und dann haben wir aber gesagt, es kommt drauf an, wenn ich jetzt Geräte habe, was weiß ich, wie ein Aquafacial oder ein Jetpeel oder irgendwelche Geräte, die wirklich viel kosten, Laser, dann muss man prüfen, ob man vielleicht noch eine Elektronikversicherung auch braucht.
Absolut richtig, genau.
Also eine Elektronikversicherung wäre gleichzusetzen mit einer Sachversicherung, oder?
Ja, die Elektronikversicherung, also bei uns ist es so, wir haben absolute Firmenkunden, Spezialisten. die nichts anderes machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Studio reinkäme, wo genau diese Geräte sind, dann nehme ich den mit, weil, dass ich weiß, alles stimmt zu 100%. Und auch wie ich vorhin gesagt habe, die Tarifwelt ist da sehr unterschiedlich. Es kann auch sein, dass irgendeine Versicherung einen Tarif hat, wo das schon mit inkludiert wäre, wo das schon mit drin wäre. Drum einfach immer nachfragen. Und wenn ich mir ein teures Gerät hole, kurz die Versicherung anrufen. Ich habe mir jetzt Aquafacial gekauft, kostet 12.000 Euro. Man muss jetzt eine Zahl. Ist das mitversichert? Müssen wir das zusätzlich versichern? Ist es über einen extra Baustein? Also wie mache ich das? Da einfach immer nachfragen, weil das kann und wird von den verschiedenen Versicherungen verschieden gehandhabt werden. Das kann man so sagen.
Und um das jetzt nochmal klarzustellen, was genau deckt die betriebliche Haftpflichtversicherung ab?
Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Die betriebliche oder Berufshaftpflicht, du hast Sachschäden. Du hast Personenschäden, du hast Vermögensschäden, du hast auch Umweltschäden. In der Theorie, wenn jetzt in deinem Studio, du hast jetzt eine klassische Ölheizung und der Tank würde auslaufen, wäre auch das mit dabei. Aber du musst ja immer denken, Sachschäden, relativ einfach, du machst vom Kunden irgendwas kaputt durch eine falsche Bewegung. Du wirfst die Handtasche runter, da ist irgendwas drin, eine Wasserflasche, die bricht, die ganze Handtasche ist nass, durchnässt, da war ein Handy drin, da war ein Geldbeutel drin und das muss alles ersetzt werden. Dann Personenschäden, ist du verletzt zum Beispiel durch eine Behandlung einer Kundin. Also du sagst, die Behandlung ist die richtige und ihr macht es und die kriegt einen Wahnsinnsausschlag oder einfach richtig gesundliche Probleme bis zum allergischen Schock. Das ist ja, kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Und Vermögensschäden, das heißt eben, du schädigst eine Person. Und ich mache ein Beispiel, die ist auch selbstständig auf Rechnungsbasis. Und weil die es aber wegen dir nicht mehr arbeiten kann, keine Rechnungen schreiben kann, verdienen sie weniger Geld. Und das ist dann ein Vermögensschaden. Und diese Sachen werden da abgedeckt. Und ich sage immer, es ist wie im privaten Bereich auch, Sachschäden gehen immer sehr oft. Wenn ich den Rotwein auf der Couch verschütt, ja, die 2.000, 3.000 Euro für die Couch kriege ich irgendwie noch zusammen. Die kann ich mir auch von vielleicht Verwandten gerade leihen, wenn es schwierig ist. Personenschäden. Mache ich mal ein Beispiel, stell dir mal vor, du hilfst jetzt einem Freund beim Umzug, ihr tragt die Waschmaschine die Treppe runter, er vorne, du hinten. Jetzt gehst du einen Schritt schneller oder du stolperst, ja auch, die Waschmaschine fällt auf ihm drauf, er ist schwer verletzt. So, ab dann bist du in Deutschland, bist du immer verpflichtet, den Schaden in kompletter Höhe mit deinem kompletten Vermögen zu ersetzen. Das geht bis zur Insolvenz. Und in diesem Fall, vom Rettungswagen-Einsatz über die OPs, über jede Spritze, Medikamente, das holt sich alles die gegnerische Krankenversicherung zurück. Und dafür ist ja Pflichtversicherung da, sowohl im privaten als auch im Firmenkundenbereich. Weil du könntest ja auch eine Kundin am Auge verletzen oder sowas. Und die erblindet deswegen. Es sind einfach diese Extremfälle. Aber das kann dann wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr teuer sein, auch wenn die einen verklagt. Und genauso ist es aber auch, dass einen die Firmenhaftpflicht schützt vor Schäden, wo derjenige keinen Anspruch hat. Das heißt, der wird dich jetzt, sagt das Eva, wegen dir ist jetzt dies und jenes passiert und die Haftpflicht sagt, nein, du hast ja keinen Schadensanspruch, dann schützt dich auch deine Haftpflichtversicherung. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Die Berufshaftpflicht, die kostet nicht viel. Also Netflix ist teurer, wenn ich jetzt einen Laden habe, wo ich allein drin bin oder vielleicht mit einer Assistenz. Und ich kann es ja alles steuerlich geltend machen. Ich zahle bloß die Hälfte. Oder zwei Drittel, je nachdem, also woher gerade umsatztechnisch stehe.
Und wenn ich jetzt Personal habe, also abgesehen jetzt davon, ob das angestellt ist oder ob ich vielleicht auch freiberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, haftet meine Versicherung dann auch für die?
Ja, da ist es dann wieder so, dass bei uns kommt einmal im Jahr ein Fragebogen, wo dann eben gefragt wird, okay, Eva, hat sich in deinem Studio was verändert? Wie schaut es umsatztechnisch aus? Hast du neue Leute eingestellt? Und dann wird es eben jährlich angepasst, dass man eben sowas nicht übersehen kann. Und ich sage auch immer zu meinen Firmenkunden, wenn sich bei dir irgendwas Größeres ändert, bitte gib mir Bescheid. Also wie im privaten Bereich ja auch, bei Umzug etc., so ist es bei Firmenkunden auch. Solltest du jetzt wirklich Leute anstellen, sodass sie wahnsinnig schnell wachsen, bitte gib mir Bescheid, dass es eben dazu kein Problem kommt. Aber ja, die Angestellten kannst du genauso absichern.
Okay. Und dann brauche ich quasi, wenn ich wertvollere Sachen jetzt in meinem Studio habe, dann macht es Sinn zu sehen, ob ich noch die Inhaltsversicherung habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine teure Liege habe, die 5.000 Euro kostet und es würde ein Feuer geben oder ein Wasserschaden, dann würde mir eben die Inhaltsversicherung sowas ersetzen.
Genau. Immer nachfragen, immer schriftlich bestätigen lassen. Weil klar, am Telefon kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. Hat man ja, kann man schwierig nachweisen. Aber nachfragen und sich das schriftlich bestätigen lassen. Weil Fragen kostet nichts. Und dann hat man ja auch selbst die Sicherheit. Weil ganz klar, sollte es wirklich der Extremfall passieren, und wir haben immer noch Brände auch in Deutschland, nicht mehr viele, aber es gibt immer noch Häuser, die abbrennen. Wir brauchen immer noch die Feuerwehr. Und sollte es in deinem Studio passieren und es brennt lichterloh ab. Ich habe einmal, du kannst es dir nicht vorstellen, natürlich in so ein abgebranntes Haus rein, du hast am Bett nur noch die Metallstreben in der Matratze quasi so ein bisschen erkannt. Ansonsten war dieses Bett weg. Also das Brand ist heftig. Und die erste Frage, die dann ist, bin ich dagegen abgesichert? Und wenn du dich regelmäßig informierst und auch die Tarife regelmäßig erneuerst, weil im Sachversicherungsbereich ist es, je neuer, desto besser. Im Lebensversicherungsbereich sehr oft die älter, desto besser. Also weil vor 2005 auch Steuerfreiheit, höherer Garantiezins etc. Aber im Sachversicherungsbereich, das vergleiche ich immer mit der modernen Technik. Du kannst bei einem 25 Jahre alten Röhrenfernseher keinen Netflix anschauen. Das geht nicht. Und im Versicherungsbereich, allein wegen der Gesetzeslage, ist dieser aktive Leistungskampf, jeder möchte immer mehr mit reinmachen, aber auch der aktive Preiskampf. Ich habe eine Haftpflichtversicherung vor ein paar Jahren gesehen von 1964. Die hatte 65.000 Euro Deckungssumme, also quasi faktisch nichts, hat aber 270 Euro gekostet im Jahr. Als Vergleich, die Top-Tarife jetzt haben bis zu 75 Millionen und man zahlt 10 Euro im Monat oder vielleicht auch nur 8, wenn man ein Bündelprodukt macht. Also das Tausendfache für die Hälfte oder Drittel der Prämie. Und auch, was sonst noch alles mit dabei ist in den neuen Tarifen, was in alten einfach vielleicht gar nicht drin sein musste, weil es noch gesetzlich eine andere Situation war oder weil man einfach die Schäden noch gar nicht hatte, was ich gedacht habe, okay, das packen wir jetzt einfach auch mit rein. Wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland, bei uns in Bayern, teilweise, ich nehme jetzt mal Wohngebäude, Wildschweinprobleme. Dass einfach Wildschweinherden da durch den Garten durchgehen und da einfach Chaos machen. Und klar, wenn die dann durchs Gartenhaus und so durchlaufen, hast du auch wieder gleich ein paar tausend Euro. Drum übernehmen jetzt viele Versicherungen und so die Wildschweine wieder mit drin. Also das ist einfach die Gesellschaft, das Leben. Deutschland ändert sich, die Gesetze, und so passen sich die Versicherungen auch.
Wahnsinn. Und was wollte ich dich jetzt fragen? Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe gerade so an die Wildschweine gedacht.
Ja, das habe ich letztens erst gesehen, dachte ich mir, boah, wir haben Wildschweine jetzt wieder mit versichert. Und dann ja, weil es da ein paar extreme Schäden gab. Also ja, mal so 20 so keiner durch deinen Garten durchlaufen, das schaut nicht mehr aus wie davor. Und die ein bisschen Hunger haben.
Unfassbar. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Also wie hoch sollte denn so eine Deckungssumme mindestens sein?
Die meisten haben immer 1 Million oder 2 Millionen. Geht hoch, also bei uns ist es, glaube ich, bis 5 oder sogar 10 Millionen, aber das sind schon Summen, also mit 2 Millionen kommst du schon sehr weit.
Wo liegen die bei ungefähr 10 Euro im Monat oder so, hast du gesagt?
Ja, vielleicht in den Netflix so 8, also ich sage mal zwischen 100 bis 250 Euro jetzt in der Haftpflicht bei uns Kosmetikerin, da kommst du schon relativ gut, ja. Aha. Gut weg.
Was mich dann auch noch interessieren würde, weil keine Versicherung zahlt ja gern. Ja. Wie ist denn das jetzt, dass ich ausschließen kann oder was mache ich am besten, damit keiner dann zum Schluss sagen kann, ja, das war ja grob fahrlässig und wir zahlen jetzt nicht, weil du hast fahrlässig gehandelt.
Hier auch wieder, nimm einen Top-Tarif. Es gibt bei vielen, ich sage jetzt einfach, die Namen sind immer unterschiedlich, Basis, Premium und High Class oder Super Premium. Die haben ja immer verschiedene Abstufungen oder Basis, Komfort, Premium. Und da sind die Leistungsunterschiede schon auch immer relativ hoch. Und da denke ich mir, da spart man nicht an der falschen Stelle. Weil wenn mich die Haftpflicht, wenn mich jetzt der Premium-Tarif 6 Euro mehr im Monat kostet, das sind 3-4 Euro netto, da kriege ich nicht mal mehr einen Döner für. Aber ich dafür wieder in der Auflistung so viele mehr Haken drin habe, dann nehme ich das doch. Also keine Kosmetikerin und kein Selbstständiger geht aufgrund seiner Berufshaftpflicht bankrott. Das sind dann andere Punkte. Also wenn ich 170 Euro im Jahr brutto, also das ist ja noch vor Steuer schon ins Wanken bringt, dann hat man ganz andere Probleme. Drum auch hier wieder auf einen sehr, sehr guten Leistungskatalog achten und dafür lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen.
Ja, der Grund, warum ich nachfrage, ich erinnere mich, dass ich mal Versicherungen verglichen habe auf einem Portal. Ich bin aber nicht mehr sicher, welche Versicherung es war, ob es eine Autoversicherung war oder ob es eine Haftpflichtversicherung war. Auf jeden Fall gab es da Versicherungen, wo dabei stand, dass sie auch haftet bei Fahrlässigkeit. Und deswegen ist mir jetzt diese Frage eingefallen, ob das dann eben bei der betrieblichen Haftpflichtversicherung, ob es da die Option vielleicht auch gibt in Tarif.
Da ist die Fahrlässigkeit sowieso mit dabei. Die grobe Fahrlässigkeit hast du eher im Hausrattarif oder sowas mit drinnen. Auch bei der Inhalt dann wieder, wo er geschaut wird, okay, wie ist der Schaden entstanden? Leicht oder grob fahrlässig? Die Steigerung dann wäre nur noch der Vorsatz. Vorsatz ist nie versicherbar. Da, wenn ich das Feuer selber lege, dann habe ich es selber gelegt. Aber das sind dann eher die Versicherungen, wo dann bei den guten grobe Fahrlässigkeit auch mit drin ist und zu keiner Kürzung führt. Und du hast ja vorhin gesagt, Versicherungen zahlen nicht gerne. Naja, wenn ich den Top-Tarif habe, klar, je größer der Schaden ist, desto mehr wird draufgeschaut. Weil es ist ja ein Kollektivsystem. Wenn du jetzt einen Schaden mit 100.000 Euro hast, dann müssten ja ganz viele andere Kosmetikstudios oder Firmen dürfen ja keinen Schaden haben, dass es unterm Strich wieder auf Null zumindest rausgeht. Und weil es ist ja wie ein großer Topf einfach. Alle schütten rein und wer was braucht, der kriegt was raus. Wenn ich aber den Top-Tarif habe, dann habe ich ja eben so viele Sachen abgedeckt und wenn die tariflich drinstehen, dann werden die auch gezahlt. Und die grobe Fahrlässigkeit ist in der Haftpflicht, die hast du ja immer mit drin, weil du behandelst ja aktiv. Also das ist, da gibt es keinen Unterschied.
Was wäre jetzt da der Unterschied an einem Beispiel zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit?
Leicht fahrlässig ist, oder nehmen wir mal grob fahrlässig, sowas wie das gekippte Fenster vielleicht, wo aber trotzdem noch ein richtiger Einbruch stattfinden muss. Also, oder grob fahrlässig, sowas wie ein Adventskranz, der mit Kerzen brennt. Oder wenn ich in der Wohnung auf der Couch rauche, sowas ist grob fahrlässig. Passiert da auch auf die Schlafenden ein und dann erzeugt die Zigarette einen Brand. Also grob fahrlässig heißt schon, also du hast es jetzt nicht ganz riskiert, aber du hast das Risiko schon deutlich erhöht. Und leicht fahrlässig, das sind dann die einfachen Sachen. Also wenn ich jetzt einen Wasserkocher habe, wir hatten zum Beispiel einen extrem großen Brand, nicht durch einen Wasserkocher. Den größten, den wir bisher hatten, war wegen der Steckerleiste, wo Waschmaschine und Trockner dran war. An einem Mehrstecker. Das ist ja an sich schon fahrlässig, weil er extrem viel Dampf und Strom auf diesen einen Mehrstecker drauf ist. So, grob fahrlässig ist es, wenn dieser Stecker zum einen extrem billig ist und man zum zweiten von außen schon erkennt, dass er eigentlich mehr schon kaputt ist wie alles andere. Aber da war es so, Blitzeinschlag im Haus, dann ist dieser Mehrstecker ist geschmolzen, hat permanent Strom gegeben auf den Trockner, der lief heiß. Dann ist sowohl die Plaste als auch sämtliches Restwaschmittel verdampft und verbrannt. Die Kunden sind nach Hause, man hat nichts gesehen, aber man hatte diesen unfassbar giftigen Plastikgeruch im ganzen Haus. Und da kamen Experten und haben gesagt, dieses Haus ist komplett vergiftet, vor allem sie haben Kinder, dann muss das komplette Haus abgerissen werden. Also das, ja, das war ein unsichtbarer Schaden. Aber vielleicht hast du schon mal eine Plastiktüte oder sowas verbrannt und dieser extrem giftige Geruch war da überall. Und das sind grob fahrlässige Schäden. Also wenn ich bei einer Steckerleistung sehe, oh, da hängt aber eigentlich schon ein Kabel raus. Oder bei anderen technischen Geräten, ich einfach, wie gesagt, der 30 Jahre alte Wasserkocher. Das sind dann grobe Dinger. Also grob fahrlässig heißt, es ist schon eigentlich ein Teil Selbstverschuldung mit drinne. Die ist zwar nicht absichtlich, aber man hätte es verhindern können. Aha. Ganz einfach gesagt. Okay. Aber das ist auch wieder ein juristischer Begriff. Und natürlich, wenn ich jetzt grobe Fahrlässigkeit nicht mit drin hätte, je höher der Schaden ist, desto mehr versucht die Versicherung, diese grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen, weil sie dann Kürzungen macht. 10%, 20%, 30%, 50% bis hin zu 100%. Und drum, auch hier wieder, wenn grobe Fahrlässigkeit mit drin ist, wenn ich das Feuer selber lege, ist es was anderes. Oder wenn ich einen Gartenschlauch reinspritze und sage, es war Leitungswasser. Es ist Vorsatz. Aber dann habe ich auch hier wieder nicht diese Gedanken, oh, was ist grob oder leicht fahrlässig, sondern überhaupt nicht selber verursacht. Also das ist schon mal ausgeschlossen, dass das zum Problem führt.
Okay. Und was ich zum Schluss noch ganz kurz ansprechen möchte, weil das ist ja im Leben als Unternehmerin und Unternehmer doch immer wieder so, dass es auch mit verschiedenen Parteien und Stakeholdern zu Diskussionen kommt. Und deswegen wollte ich dich fragen, was denkst du denn über eine betriebliche Rechtsschutzversicherung? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Worauf sollte man da achten?
Ich für mich habe schon eine, weil Recht haben und Recht bekommen sind in Deutschland zwei verschiedene Sachen. Und man muss sich auch vorstellen, die Gerichtskosten werden relativ schnell sehr hoch, sehr teuer, weil es geht auch immer um den Streitwert. Und eine betriebliche Rechtsschutzversicherung ist auch bietet auch, dass es betrieblich ist, kann ich es in die Steuer reinbringen. Also ich zahle wieder bloß je nachdem die Hälfte oder zwei Drittel davon. Und ich würde es auf jeden Fall schon mit reinbringen, weil jetzt fährt auch eine Kosmetikerin vielleicht doch auch mal zu einer Kundin nach Hause und hat einen Verkehrsunfall. Dann ist es eine betriebliche Fahrt und der private Rechtsschutz ist dann ausgeschlossen. Also wenn dann der sagt, ich zeig dich an oder du zeigst ihn an oder es kommt zu Streitigkeiten, darum würde ich es wirklich empfehlen, vor allem wenn ich das Ganze ernst nehme, wenn ich es größer mache. Also eine, die jetzt sagt, ich fange jetzt gerade an und mache da 300-400 € Umsatz im Monat nebenberuflich, da nicht. Aber ich jetzt wirklich sage, hey, ich eröffne jetzt mein Studio. Das wird mein beruflicher Lebensinhalt. Und ich möchte mit auch mein Lebensunterhalt bestreiten können. Dann will ich das auf jeden Fall machen. Weil wie gesagt, dann kann ich auf Anwälte zurückgreifen, auf deren Wissen. Und ich hoffe, dass niemand verklagt wird. Aber es ist schön, wenn ich dann weiß, okay, dann kann ich halt auch zu den Top-Kanzleien gehen und kann sagen, verteidige mich da mal. Oder setz doch mein Recht durch, meine Ansprüche durch.
Und was kostet sowas dann ungefähr?
Auch wieder je nachdem, wie viel Fahrzeuge oder so ich habe. Aber unter 600 €, dass ich einen absoluten Top-Tarif habe, auf jeden Fall, wenn ich Bündelprodukte und so, dann macht dann BV vielleicht bei 250 bis 300. Auch Empfehlung an jeder, die sich diesen Podcast anhört, macht nicht eure ganzen Versicherungen bei 6 verschiedenen Versicherungen, sondern sucht euch eine raus, einen Ansprechpartner, am besten, weil ihr dann Bündelrabatte bekommt. Dann ist es so, dass wenn ich dann die Haftpflicht und die Inhalte bei einer habe, dann wird es vielleicht schon günstiger, weil ich dann auch den Firmenrechtsschutz mache und die ersten beiden habe, dann vielleicht die Firmenrechtsschutz nochmal um 10% günstiger. Die Kommunikation ist auch kürzer. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und dass ich auch eine Nummer habe im Schaden und nicht 8 Nummern und 9 Visitenkarten und von den 8 Nummern stimmen schon 6 nicht mehr, weil die gewechselt haben oder sonstiges, sondern lieber bei einer sein und oder bei einem Ansprechpartner haben, um dann diese Bündelrabatte zu bekommen. Und dann Firmenkonten und Rechtsschutz. Ja, ich habe mich gestern nur zwischen 250 bis 400 jetzt rein so vom Bauch gefühlt. Immer eine individuelle Berechnung. Aber ich nehme jetzt ein kleines Studio oder ein mittelgroßes Studio da. Auf jeden Fall sollte man in der Price Range sein. Brutto, nicht netto.
Okay, gut. Ja, und weil du ja vorhin gesagt hast, beim Thema Versicherungen sollte man sich da jemanden in Verbindung setzen, der sich auskennt. Du hast es ja studiert, lieber Max. Deswegen, ich würde dann auf jeden Fall deine Kontaktdaten mal in die Shownotes stellen. Und wer Interesse hat oder wer Fragen hat, die können sich dann bei dir melden, wenn es für dich okay ist. Und wir zwei hatten zwar noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, aber mit unserer ersten Vorsitzenden, der Karin Ittlinger, hattest du, glaube ich, mal gesprochen, dass du als kleines Goodie für unsere Mitglieder im Landesverband auch einen kurzen Versicherungscheck anbietest. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Ich habe auch wirklich, das ist mein dritter Podcast heute, den ich ja machen darf. Und auch nach den ersten beiden habe ich schon in ganz Bayern mittlerweile Kosmetikstudios als Kunden, sowohl alterversorgungstechnisch als auch versicherungstechnisch. Super spannend, macht es mega Spaß. Und vor allem, da wird man auch so ein bisschen Experte, kennt schon die Geräte. Also drum, jederzeit, das kann sich jeder gerne bei mir melden und ich schaue mir gerne die Sachen an, um einfach zu sagen, hey, weil man kann ja nichts verlieren. Ich sage entweder, hey, du bist top abgesichert oder elementare Sachen fehlen. Oder ich sage, ich kriege die gleiche Leistung, die du jetzt hast, günstiger hin. Oder für die gleiche Prämie, die du jetzt hast, kriege ich mehr Leistung für dich raus. Also derjenige kann nie verlieren, sondern super. Nur gewinnen.
Ja, lieber Max, da werde ich in Kürze auch mal auf dich zukommen.
Sehr, sehr gerne. Immer gerne.
Perfekt. Du warst ein ganz toller Gesprächspartner. Ich danke dir vielmals für das Teilen deines unglaublich großen Know-hows. Ich glaube, wir konnten da jetzt wirklich viele Fragen beantworten, die nicht nur die Leute aus der Kosmetikbranche, sondern wirklich auch viele Selbstständige generell beschäftigen. Auch für mich war jetzt viel Neues dabei. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Wie gesagt, ich stelle deine Kontaktdaten in die Shownotes. Die Interessierten können sich dann mit dir in Verbindung setzen. Und für unsere LVBKH-Mitglieder gibt es den kostenlosen Check-up.
Alles klar, ganz lieben Dank.
Alles klar, also Max, danke dir und einen schönen Tag und bis bald.
Danke dir auch, bis dahin, tolle Geschäfte.
Ciao. Ciao.
Das war's für diese Folge des LVBKH Kosmetik Business Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören und ich hoffe, dass du wertvolle Tipps und Inspirationen für dich und dein Business mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hinterlasse uns eine Bewertung, das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen in der Kosmetik- und Beauty-Branche zu erreichen. Teile den Podcast auch mit deinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen und auf Social Media. Wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Und wenn dir mal ein Thema unter den Nägeln brennt oder du Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns. Wir sind gespannt auf deine Anregungen und gehen gerne darauf ein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn wir spannende Themen, Expertinnen und Experten für dich präsentieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für dein Business.